Radio Vorarlberg Ansichten.
Radio Vorarlberg Ansichten.
Zu Gast bei Uli von Delft.
Nun liegt er also hinter uns, dieser Jahreswechsel, und er war doch gar nicht so übel. Zwar ohne Neujahrsfeuerwerk und doch mit einem festlichen Wiener Walzer um Mitternacht, halt ohne Publikum und großem Tamtam. Ich habe mir gedacht, wenn sich dieses Jahr schon so einschleicht, so ohne große Party und ohne die besten Freunde, ohne die Familie und das Verteilen von vierblättrigem Klee, rosa Schweinchen oder Fliegenpilzen, dann ist es für mich fast eine Pflicht, das Glück einzuladen. Fragen Sie sich jetzt vielleicht zu Hause, wie das gehen könnte. Es gibt eine Glücklichmacherei im Ländle.
Mein Name ist Nadine Hiebler. Ich schreibe einen Blog seit 2013 schon. Der Blog heißt Die Glücklichmacherei. Eigentlich, weil mir nichts Besseres eingefallen ist, würden jetzt manche sagen, stimmt nicht ganz, aber ja, jetzt heißt er halt so.
Genau, und darum geht's heute an diesem ersten Tag im neuen Jahr, um das, was glücklich macht, also Essen, Trinken und Do-it-yourself, Dinge selber machen. Ich freue mich jedenfalls über Ihre Gesellschaft. www.dieglücklichmacherei.com. Wer auf Ihre Homepage klickt oder Ihre Seiten in den sozialen Netzwerken aufruft, dem läuft gleich einmal das Wasser im Mund zusammen. Und zum Glück haben wir heute am ersten Tag im neuen Jahr keinen allzu flauen Magen von zu viel Silvesterfeier-Alkoholgenuss. Nadine Hiebler ist Bloggerin, leidenschaftliche Kochkünstlerin und Selbermacherin und postet nicht nur die schönsten Bilder von ihren Lieblingsspeisen, sondern natürlich gibt's dort auch Tipps und Rezepte und Ideen für ziemlich viel Abwechslung auf dem Speiseplan. Die Glücklichmacherei. Wie bist du denn auf die Idee gekommen?
Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Berufungscoach in meinem Brotjob. Ich arbeite bei der Diözese Feldkirch, also momentan nicht, da bin ich in Karenz. Aber vorher und nachher hoffentlich wieder. Also ich habe eine Ausbildung gemacht zum Berufungscoach und in dieser Ausbildung hat man ganz viel mit Selbsterfahrung gemacht. Die eigene Berufung visualisiert und ich habe mir da so vorgestellt, weil ich gern Gastgeberin bin, grundsätzlich. Ich lade gern Leute ein, ich koche gern und ich mache gerne selbst ganz viele Sachen. Nicht nur Essen, sondern auch, keine Ahnung, ich bin sehr kreativ, ich nähe gern, ich bastel gern, solche Sachen eben. Auf jeden Fall habe ich da ganz viel visualisieren müssen. Das ist nicht so meine Stärke. Aber was mir am leichtesten gefallen ist, wäre, was wäre, wenn ich ein eigenes Café hätte? Das würde mir eigentlich gefallen. Eigentlich deshalb, weil mir die Idee vom Einladen und Gastgeben gefällt, vom Menschen unterhalten, vom Bekochen und vom Glücklichmachen. Aber nicht so sehr von den Rahmenbedingungen von Gastgewerbe. Wenig Freiheiten, wenig Freizeit. Das mag ich nämlich gern. Ich bin sehr gern sehr flexibel, was Arbeitszeiten betrifft. Ich fahre gerne in Urlaub mit meiner Familie und, und. Deswegen wäre jetzt ein reales Café überhaupt nichts für mich. Aber so diese Idee von einem virtuellen Ort, an dem ich Gastgeberin bin, das hat mir total gefallen. Und natürlich ganz einfach, ich habe selber schon 2013 und vorher sehr gern Blogs gelesen. Ich koche gern und kann das auch. Denken viele, ich auch, so viel Selbstvertrauen habe ich schon. Und deshalb war die Idee dann, ich schreibe jetzt einen Blog.
Kommst du aus einer Gastgewerbefamilie?
Überhaupt nicht, aber aus einer Familie von Selbermacherinnen, würde ich sagen. Nicht nur Frauen, aber viele. Also ganz von vorn, ich komme aus Tirol, wohne in Vorarlberg seit 2009. Because of love.
Schön. Von wo aus Tirol?
Aus Landeck. Genau. Ich habe vorher in Innsbruck studiert und habe dort meinen Freund kennengelernt, jetzt Mann, und bin mit ihm dann 2009 nach Vorarlberg. Meine Familie ist überhaupt gar nichts mit Gastronomie oder mit Gastgewerbe. Es gibt ganz viele Lehrer bei mir in der Familie und Lehrerinnen und auch viele andere. Aber meine Mama, meine Oma und auch mein Opa sind ganz ausgezeichnete Bäckerinnen und Bäcker, obwohl nicht gelernt. Und das hat mich schon ganz früh sehr beeinflusst. Meinen ersten Kuchen habe ich mit meinem Papa gemacht, der jetzt nicht so ein begnadeter Bäcker ist, aber er hat sich meiner erbarmt, als ich glaube so ungefähr 7 war, und hat mit mir einen Marmorkuchen gemacht, der grauenhaft war. Aber alle haben ihn tapfer heruntergewürgt. Das war so der Beginn meiner Backkarriere. Mhm. Es ist von da dann nur noch besser geworden. Meine Mama und auch meine Oma ist Schneiderin gewesen, und meine Mama hat früher ganz, ganz viel selbst genäht. Das hat dazu geführt, dass sie das selber auch so gern machen wollte. Und genau, wir haben ganz viel zusammen bastelt, gewerkt, genäht, gekocht und gebacken. Und das hat mich sehr beeinflusst und geprägt.
Studium, was hast du studiert?
Ja, ich habe Englisch, Philosophie und Psychologie studiert, habe aber nicht abgeschlossen. Also es war ein Lehramtsstudium, habe das aber nicht fertig gemacht.
Jetzt spulen wir nochmal zurück zu deiner Familie ganz kurz. Backen, kochen, werken in der Küche mit den Kindern. Hast du Geschwister?
Ja, ich habe einen Bruder. Es gibt Fotos von uns, wie wir im August Vanillekipferl machen, weil wir das wollten und die Mama war für das immer zu haben.
Es gibt, glaube ich, nichts Schöneres, als mit der Mama, mit dem Papa, mit der Oma Dinge auszuprobieren in der Küche. Wie siehst du das jetzt? Hast du jetzt Kinder?
Ja, ich habe ein Kind. Der Quentin ist jetzt 11 Monate. Mit ihm backe ich jetzt noch nicht so viel und kochen auch noch nicht, aber für ihn auf jeden Fall. Und ich freue mich schon, wenn er größer ist und wir das gemeinsam machen können, weil mein Mann auch sehr gern kocht. Und ich glaube, dass das toll wird gemeinsam. Freue mich schon.
Wie warst du denn als Jugendliche?
Wild? Hausmütterlich.
Hausmütterlich?
Aha, wild. Also, ich war, glaube ich, brav und manchmal geheim wild. Ich war in einer Klosterschule. Genau. Also ich habe die Schule ausgesucht. Ich war in der Kindergartenschule, wie man früher so gesagt hat, jetzt BAföG. Nicht, weil ich Kindergärtnerin werden wollte. Das wollte ich nämlich nie. Nicht einmal am Tag, bevor die Schule angefangen hat. Und schon mal gleich gar nicht am ersten und auch nicht nach der ersten Woche. Aber die Schule hat mir unheimlich gut gefallen, weil ich eben so gern selber mache. Und das war in der Schule so. Da hat man ganz viel Zeit auch gehabt für Kreativität, also Zeit, Unterricht in kreativen Fächern.
Hast du die Schule begonnen mit einem ganz bestimmten anderen Berufsziel? Also nicht Kindergärtnerin, doch mit irgendeinem anderen Plan, einer anderen Vorstellung?
Null. Ich habe die Schule gemacht, weil mir die Schule gefallen hat. Und ein Grund, warum ich Berufungscoach wurde, war, weil ich mich so schwierig entscheiden konnte. Auch nach der BAKEP oder BAFEP oder wie es halt jetzt heißt, war das für mich ein Sommer mit ganz viel Überlegen, ganz viel nicht genau wissen, was ich will. Ich war sehr gut in der Schule, mir sind alle Türen offen gestanden, auch meine Eltern hätten mich in allem unterstützt, und das war eigentlich ein Problem für mich, weil ich mich so schwer dann habe, zu mir entscheiden. Genau. Und darum eben wollte ich diese Ausbildung machen, um vor allem Jugendlichen dabei zu helfen, Entscheidungen zu treffen.
Ich wollte jetzt gerade fragen, ein Berufungscoach, was genau macht der?
Ja, Coaching ist ja was anderes als Beratung oder Therapie oder so. Ein Coach unterstützt lediglich, gibt keine Ratschläge. Berufungscoaching ist jetzt nicht nur speziell für Jugendliche, aber in meinem Fall habe ich es jedenfalls mit Jugendlichen dann praktiziert. Es ist für Menschen, die vor einer Entscheidung stehen oder auf der Suche nach ihrer Berufung sind. Jetzt, natürlich, ich arbeite eigentlich bei der Kirche, aber mein Berufungsbegriff, und ich denke, unserer überhaupt in der Diözese, ist ein sehr offener. Berufung bedeutet, so das persönliche Glück zu finden. Und ich denke vor allem, dass man Berufung nicht nur im Job, also in einem Brotjob, jeder muss irgendwie Geld verdienen, und ich denke nicht, dass jeder das Glück hat, die Berufung in der Arbeit leben zu können. Die Chance hat einfach nun mal nicht jeder. Und nicht jeder findet die auch in der Arbeit. Aber ich denke, das erleichtert manches zu wissen, dass man Berufung auch anders leben kann. Zum Beispiel im Verein, zum Beispiel in der Familie, zum Beispiel in einem Hobby. So wie ich zum Beispiel. Jetzt habe ich ganz oft zum Beispiel gesagt. Es gibt einfach viele.
Stimmt, ja.
Genau. Also ich lebe meine Berufung ganz sicher in der Arbeit, aber auch zu einem großen Teil in meinem Hobby, eben in meinem Blog, der ein Ventil ist für sehr viel Kreativität, die eben nicht immer Platz hat im Arbeitsalltag. Und das wünsche ich schon wirklich jedem, dass er oder sie diese Berufung entdeckt und auch die Chance hat, die so zum Leben.
Vor allem jetzt, wenn es so ein Umbruch ist, wenn so das Leben so ein bisschen durcheinander gewirbelt wird, ist das gut, wenn man das im Hinterkopf behält? Nämlich, man kann ja einen Job machen, bei dem man das Geld verdient, weil das notwendig ist, der denn nicht unbedingt mit der Berufung zusammenhängen muss und eben sich ausleben. Ich finde, das ist ein ganz ein wichtiger Impuls auch für jemand, der jetzt so hadert mit dem Leben.
Genau.
Weil er jetzt genau das nicht machen genau. kann, was er vielleicht.
Oder weil eben auch der Beruf vielleicht wegbricht.
Genau.
Eben. Und wenn es schon heißt Beruf, liegt dies mit der Berufung sehr nahe, aber ich finde, das kann man ganz gut trennen. Und eine Berufung kann sich auch ändern. Interessen ändern sich, das Umfeld ändert sich, Einflüsse ändern sich und somit auch Persönlichkeit und Entwicklung. Und deswegen denke ich, dass sich eine Berufung auch verändern kann und darf.
Wie viel Zeit kostet dich denn das Bloggen? Das ist nämlich ja nicht so, dass man das nur einfach mit Links macht, sondern das ist ja schon zeitintensiv auch.
Genau. Ich denke, jemand, der ein Hobby hat, zum Beispiel, keine Ahnung, ein Pferd oder Sport, investiert unterschiedlich viel Zeit darin. Mein Blog ist ein Hobby, den ich ein Stück weit auch mittlerweile zu einem kleinen Beruf gemacht habe, also ich verdiene auch Geld damit ab und zu. Dann will ich es natürlich auch professionell machen und dann investiere ich mehr Zeit. Wenn ich es so wie früher, man sieht natürlich auch die Unterschiede. 2013 waren die Fotos ganz anders. Die habe ich nicht mit dem Handy, aber mit einer ganz günstigen Digitalkamera gemacht. Mittlerweile hat sich ja da ganz vieles sehr verändert. Genau, und ein Teil sind natürlich Fotos, ein Teil sind Rezepte, der Einkauf, die Rezeptentwicklung. Das schüttle ich ja nicht immer alles so einfach aus dem Ärmel. Man braucht eine Idee, man braucht ein Rezept dazu, das ich natürlich nicht irgendwo abschreibe, sondern mir im Idealfall selber ausdenke oder einfach auch was weiterentwickle. Ich brauche Inspiration für ein Foto, ich muss das Foto bearbeiten, man muss alles wieder abspülen, man muss alles wieder verräumen. Ja, das dauert schon. Und deswegen kann ich natürlich auch nicht jeden Tag was ins Internet stellen. Im Moment ist es eher ruhiger, weil ich eben in Karenz bin und der Quentin noch sehr klein ist. Aber ja, ich würde sagen, früher habe ich da schon so, ja, vielleicht so 10 Stunden in der Woche oder so, wird schon sein.
Dein Blog heißt Die Glücklichmacherei. Und wie kommst du auf so eine Idee?
Das war ein Geistesblitz irgendwie. Es ist mir einfach so eingefallen. Da habe ich gedacht, ja, ein bisschen kitschig, ein bisschen seltsam, aber irgendwie stimmt's. Und dann bin ich dabei geblieben. Mittlerweile würde ich es wahrscheinlich nicht mehr so nennen, aber es ist jetzt zu spät zum Umbenennen. Es ist jetzt eine Marke und fertig.
Aha, genau.
Und ich denke schon, dass Essen und Trinken ganz wichtig ist, genießen, dass das auch ein Stück weit glücklich macht. Mhm. Und deswegen passt es ja.
Auf jeden Fall. Welches Gericht macht dich ganz besonders glücklich? Gibt es da ein spezielles? Oder viele spezielle?
Es gibt schon mehrere. Wenn ich jetzt eines aussuchen müsste, dann wären es Käsespätzle. Das liebe ich wirklich, wirklich sehr. Gibt es nicht so oft bei uns, aber das ist schon eins meiner Lieblingsessen. Mein Mann und ich, wir sind sehr viel gereist. Vor dem Kind und vor Corona. Mit Kind kein Problem, aber im Moment, ja, ist es schwierig. Und haben da auch viele Einflüsse mitgenommen. Mein Mann ist, behaupte ich, der beste indische Koch außerhalb von Indien. Das liebe ich auch sehr. Genau, Nudeln gehen immer und bei der Mama schmeckt es sowieso am allerbesten. Deswegen, ich kann mich gar nicht so festlegen, aber wenn ich müsste, dann wären es Käsespätzle.
Du sagst Reisen, wo zum Beispiel?
Ja, wir haben über 40 Länder bereist. Genau, wir waren einige Male in Asien unterwegs. Japan habe ich ganz besonders spannend in Erinnerung. Das war so eine nicht gut vorbereitete Reise. Da haben wir ziemlich spontan entschieden, okay, wir fahren nicht in die USA, jetzt fahren wir nach Japan. Nachdem wir eine Doku gesehen haben und uns gesagt haben, ja, das klingt spannend, das machen wir jetzt. Und das war wirklich aufregend. Die Masken dort schon, das war glaube ich vor 5 Jahren, dort schon natürlich überall, noch irgendwie belächelt von uns. Jetzt ist bei uns ja irgendwie auch Alltag, momentan zumindest. Aber überhaupt Japan, also das war wirklich, ja, ist eine Reise wert.
Und auch das Essen in Japan,
weil ja.
Japanisch ist natürlich auch ganz was Besonderes, oder?
Ja, das ist sehr besonders. Habe mir vorher ein bisschen Sorgen gemacht, weil wenn es etwas gibt, was sie überhaupt nicht isst, dann ist es Fisch. Und dementsprechend auch überhaupt gar kein Sushi. Was sie nicht so gewusst haben, weil wir uns eben nicht so gut vorbereitet haben auf diese Reise, war, die Japaner essen ganz viel Fleisch.
Ja, echt?
Kobe-Rind oder so.
Okay.
Also auch sehr exklusives Fleisch. Und ich mag schon Fleisch, aber muss ich jetzt auch nicht jeden Tag essen. Einmal in der Woche würde man locker reichen. Oder auch seltener. Auf jeden Fall war das eine Reise, die auch kulinarisch sehr viel zu bieten gehabt hat. Sehr Überraschendes. Eis aus roten Bohnen hätte ich jetzt mit Japan überhaupt nicht in Verbindung gebracht. Und ja, da haben wir echt sehr vieles entdeckt. Natürlich, mein Mann war im Himmel, weil der liebt Fisch und gibt's bei uns nicht so oft, weil ich es ja eben nicht mag. Der Fischmarkt von Tokio, das werde ich nie vergessen. Die Thunfischköpfe und also einfach alles, was ich überhaupt noch nie gesehen habe. Mein Mann war im Himmel, hat alles probiert und war ja sehr beseelt. Sehr glücklich.
Sehr glücklich.
Ja.
Ist da etwas geblieben von Japan auf deiner Homepage, in deinem Blog? Hast du da mal was nachgekocht?
Ja, eben Fisch nicht.
Diese Bohnen vielleicht?
Das Eis auch nicht bisher. Auf dem Blog, glaube ich, nur Ramen-Suppe. Genau.
Ramen-Suppe?
Mhm. Es ist eine Suppe, eine spezielle Brühe. Dann kann man Gemüse in die Suppe geben, Nudeln und ganz wichtig schlürfen. Mhm. Japaner schlürfen unheimlich beim Essen. Ja.
Vielleicht hat es dann auch etwas damit zu tun, da kommt mehr Luft rein.
Ist mir erklärt.
Ausprobieren am besten.
Genau.
Einmal mitschlürfen.
Ja, ich mag das nicht so, wenn dann die Nudeln so um die Ohren spritzen. Das mag ich überhaupt nicht. Aber ja, mein Mann schlürft das auch gern und findet, das ist besonders gut.
Ja, wenn es dazu gehört.
Ja, genau.
Wie viel Zeit verbringst du mit Herumsurfen im Internet? Und andere Blogs lesen?
Ja, mehr als ich zugeben will, ehrlich gesagt. Im Moment verbringe ich nicht so viel Zeit im Internet und habe auch noch andere Hobbys. Lesen nämlich zum Beispiel. Ich lese total gern. Und auch
richtige Bücher oder im Internet?
Nein, schon richtige Bücher, aber am Kindle.
Okay.
Also genau. Schon digital, ja, wiederum. Okay. Weil ich lese so viel, also ich kann nicht so viele Bücher haben. Schleppmi liest sicher über 200 Bücher im Jahr, also... Genau, das wäre unmöglich. Mhm. Und die Bibliothek im Hattlerdorf habe ich schon ausgelesen.
Genau,
ja.
Hast du deinen Lieblingsautor?
Nein, gar nicht, ehrlich gesagt. Kein Lieblingsgenre. Ich lese so wie andere Fernsehen, einfach was ich spannend finde.
Mhm. Genau. Ich habe von vielen gehört, dass das eben Entspannung ist für viele, Lesen.
Genau, für mich ist es absolut Entspannung.
Manche ist es richtig. In die Luft schauen. Manche machen Yoga und andere lesen.
Genau. Also ja, wie viel Zeit im Internet verbringen wolltest du eigentlich wissen? Ja, schon einige. Im Moment ziemlich Instagram. Genau, da eben. Ich verdiene auch Geld damit manchmal und darum, ich sage immer zu meinem Mann, ja, das ist ein Teil von meinem Job.
Ja.
Das ist einfach so, leider. Ja, aber also ich habe schon ziemlich viel Screentime und ja, bemühe mich manchmal für so Digital Detoxing.
Genau, aber es gelingt halt nicht immer. Ich habe das Gefühl, Blogger sind eine ganz große Gemeinschaft, weil ihr auch euch gegenseitig attackt, gegenseitig fördert. Stimmt das so? Bilde ich mir das ein, wenn ich das so anschaue? Oder ist es tatsächlich so, dass die Blogger so eine eigene Gemeinschaft sind, die keinen Konkurrenzkampf haben?
Würde ich überhaupt nicht unterschreiben. Mhm. In Vorarlberg... Vielleicht ja. In Vorarlberg habe ich ein Netzwerk gegründet, vor vielen Jahren, gemeinsam mit anderen. Deshalb heißen die XI-Blogger. Gibt es im Moment irgendwie nicht mehr so, weil es nur noch ganz, ganz wenig gibt. Früher waren die Blogger mehr irgendwie. Aber ich kann das überhaupt nicht unterschreiben, dass das grundsätzlich so wäre, dass es keinen Konkurrenzkampf gibt. Im Gegenteil, ich habe eher das Gefühl, man gönnt sich wenig. Es ist sehr viel, das sehr, sehr, sehr geheim. Niemand wird darüber reden, was er wofür verlangt. Wenn es Blogger sind, die das professionell machen, wenig Austausch und Tipps untereinander. Ich habe da eher Glück. Ich kenne einige sehr gut und sehr persönlich, habe auch sogenannte Bloggerfreundinnen, mit denen ich mich sehr gut austauschen kann. Aber grundsätzlich glaube ich eher, das ist ein hartes Pflaster. Und es gibt da auch Ellbogen, die ausgefahren werden, digitale.
Ja, interessant, ja. Da, ich habe manchmal eine rosarote Brille, die habe ich angehabt. Also so, alles so friedlich. Kannst du mir Dinge beschreiben, vielleicht zwei oder drei, die dich 2020 glücklich gemacht haben?
Ja, natürlich. Erstens die Geburt von meinem Sohn. Der ist Ende Jänner auf die Welt gekommen. Die Zeit davor natürlich. Das war auch alles vor Corona. Und alles, was danach kam, war schon für uns auch etwas durch die rosarote Brille. Also nicht gar alles. Es hat auch Schicksalsschläge gegeben 2020. Aber ja, das Kind überstrahlt natürlich schon vieles. Genau. Wir haben einen gemeinsamen Urlaub gemacht. Wir haben ein Wohnmobil und waren in Österreich unterwegs. Das war jetzt nicht unser Traumurlaub, aber dennoch der erste mit dem Kind. Das war wunderschön. Es hat ganz viele kleine Momente gegeben, eher kleine und leider auch viele solche, die ich nicht teilen konnte mit Oma und Opa zum Beispiel. Ja, das war schon schade. Aber ich denke, das ist ganz vielen so gegangen. Das Kind hat auch sehr viel Screentime. Videotelefonie mit Oma und Opa und so weiter, ja. Genau, das sind halt einfach Umstände, auf die man sich einstellen muss. Aber ja, 2020 war jetzt für uns kein ganz schwarzes Jahr.
Ihr Mann Stefan ist der beste indische Koch außerhalb von Indien, hat sie gerade erklärt. Und sie selber ist eine leidenschaftliche Selbermacherin, Nadine Hiebler aus Dornbirn. Ursprünglich kommt sie aus Landeck und in ihrem Elternhaus wurde immer schon viel selbst gemacht, geschneidert, gebastelt und natürlich gekocht. Welches Essen schlägst du denn vor heute am 1.1.?
Weil jetzt haben wir ja wahrscheinlich nicht so einen flauen Magen wie an anderen Silvester.
Also Katerfrühstück, genau, das gab es bei uns früher schon auch manchmal mit gehöriger Leberkässemmel oder so.
Genau.
Auch früher hat es bei uns Käsefondue gegeben am 1.1.
Zum Frühstück?
Ja, wenn man aufgestanden also ist, war halt meistens Frühstück schon vorbei.
Genau. Ab 11.
Oder später. Ja.
Ja, ist natürlich einfach zu machen.
Ja. Genau. Man kann es gut einkaufen vorher. Also wir machen Käsefondue selber, nicht aus der Packung, das, wenn man nur ausstreifen muss. Man kann es gut einkaufen. Es hält über die Feiertage sozusagen. Man muss sich nicht im Geschäft mit anderen anstellen oder irgendwie genau um das letzte Dings prügeln. Genau, deswegen hat es bei uns Käsefondue gegeben. Das war eine kleine Tradition. Jetzt gibt es aber ein Silvester Fleischfondue. Das ist auch eine Tradition seit einigen Jahren. Das haben wir immer mit meiner Schwiegermama gegessen am Silvester und danach sind wir halt irgendwo hingegangen, mein Mann und ich. Die Schwiegermama ist dieses Jahr leider gestorben. Jetzt machen wir das allein und daheim und führen so diese Tradition fort.
Wie sieht dein Käsefondue von damals aus? Was nimmst du da für Käse?
Also ich gehe ins Milchlädele und sage, ich brauche eine würzige Käsefondue-Mischung. Drinnen ist aber auf jeden Fall Reskäse nass, Bergkäse, Appenzeller, vielleicht Gauertaler. Auf jeden Fall, genau. Dann ganz kurios eigentlich, weil ich das sonst nie verwende, diese abgepackten Toastkäsescheiben. Weißt du, welche ich meine? Die sind im Nylon, wo man immer denkt, Analogkäse. Genau, solche, 2 oder 3. 1 oder 2 Knoblauchzehen, Weißwein und binden du es mit Stärke.
Wann bist du denn auf die Idee gekommen, diese Toastkäsescheiben
hineinzulegen? Ja, das ist wichtig für den richtigen Schmelz. Hat mir eine Schweizer Käsefondue-Liebhaberin erzählt.
Und genau. Du bist
ja, ich mache das jetzt so und bin der Meinung, es ist perfekt.
Käsefondue haben wir jetzt abgehakt mit diesen vielen verschiedenen Käsesorten. Fleischfondue. Da gibt es ja auch die vielfältigsten Varianten mit Öl, mit Suppe, mit ich weiß nicht was alles. Wie sieht es bei dir aus?
Es ist auf jeden Fall mit Suppe, weil mit Öl stinkt es und spritzt und ich mag das einfach nicht. Genau, also es wird mit Suppe sein, sehr puristisch, Fleisch, Soße, Brot. Ich fordere noch Salat dazu, aber sonst, also wirklich sehr puristisch. Andere hängen da ja dann noch Pilze oder Gemüse oder keine Ahnung was alles in die Suppe, das gibt's bei uns nicht. Wir, ja, Fleisch, ganz, für mich ganz wichtig, Brot und Soße. Und da gibt's viele verschiedene, die machen wir selber.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel, was nicht fehlen darf. Auf jeden Fall Knoblauchsoße, weil die das lieb. Dann eine geheime Grillsoße, die nur mein Mann kann. Der hat das von seinem Papa übernommen. Ich glaube, so geheim ist es wahrscheinlich gar nicht, aber ich weiß trotzdem nicht, wie es geht. Die ist so mit Essiggurken und Zwiebel und eben geheimen Zutaten, die ich nicht kenne. Weil er das gleichzeitig macht wie und ich nicht immer genau schaue, was er da macht. Es gibt eine Currysoße, für die wir das Currypulver vorher anrösten und dann mit Creme Fraiche vermischen und so. Dann gibt's noch auf jeden Fall eine Sauce Tartar, die gekauft niemals essen würde, aber die von meinem Mann, die mag ich zufällig. Der macht auch die Mayo und so selber, kapern, klein hacken, Essiggurken und so. Ja, bin noch was vergessen. Ja, ich glaube nur sowas wie eine Cocktailsoße, die meine Mama schon immer gemacht hat. Auch mit Zwiebel und so, genau.
Kann man da irgendetwas auf deiner Homepage lesen von
gar
diesen Soßen?
Gar nichts. Na leider. Aber ich werde es wahrscheinlich ändern, weil ganz viele danach fragen. Ich kriege ja ganz viele Anfragen auf Instagram, welche Beilagen zu Raclette oder was ich da toll finden würde, was ich für Fondue machen würde. Genau, nachdem ich das jetzt schon einige Male abgetippt habe, was mir da so in den Sinn kommt, will ich da wahrscheinlich was dazu mal machen, ja.
Weil du gesagt hast, du probierst sehr vieles aus. Was war denn echt grauenhaft?
Grauenhaft?
Gibt es das überhaupt?
Ja, das gibt es natürlich. Irgendwas, was Sie mir denken, na, um Gottes Willen, ekelhaft. Aber ich muss scharf nachdenken. Und es ist jetzt nicht, weil ich es nicht erzählen will, sondern es passiert wirklich nicht so oft. Was sehr oft passiert ist, dass wir was machen und dann nie wieder. Weil wir seit dem ersten Lockdown versuchen, jede Woche aus Kochbüchern zu kochen, die wir vorher noch nie benutzt haben. Das ist nicht so schwierig, weil ich habe ungefähr 200 Kochbücher. Das ist wahrscheinlich nicht übertrieben. Und möglicherweise noch gar nicht die finale Zahl. Wir suchen jetzt immer 5, 6 Bücher und machen einen Mealplan aus diesen Kochbüchern, damit man auch nur einmal einkaufen gehen muss, was ja auch in Zeiten wie diesen von Vorteil ist. Genau, und darum passiert es selten, dass wir noch was nochmal kochen, auch wenn es sehr lecker war. Ja, jetzt aber das ekelhafte Gericht. Irgendwas, was misslungen ist. Ich glaube, ein Brot, das überhaupt nicht so geworden ist, wie es werden hätte sollen. Glaube ich. War wahrscheinlich das Letzte, ja.
Ich kann auch aufwarten mit einem Betonkuchen.
Ah ja, der erste Marmorkuchen eben, das habe ich schon erzählt, der war ja grauenhaft.
Aber du warst 8.
Ja, genau, 7 oder 8, genau, der war echt grauenhaft. Ja, sowas.
Und wenn du jetzt so reflektierst auf das Menü, was du sagst, was war denn das so das Highlight in diesem 2020, was ihr nachgekocht habt?
Ja, ich esse sehr gerne mittelöstlich, sag mal so, ich weiß gar nicht. Ich war zweimal in Israel. Und das hat mich auch kulinarisch sehr geprägt. Ich liebe Hummus und Shawarma oder ja halt Dinge, die man dort so isst. Und ich denke, da haben wir unsere Fladenbrottechnik zum Beispiel, haben wir sehr
ausgebaut oder halt.
Ausgebaut. Ja, ja, es ist auf jeden Fall jetzt nahezu perfekt. Aha. Ja. Genau, würde ich mal behaupten. Für das, dass wir es daheim machen. Ja, also das finde ich schon super. Da habe ich Zeit investiert. Und was bei uns auch sehr gut wird, ist Pizza. Wir haben einen Pizzakurs in Neapel gemacht. Für die einzige wahre Pizza, wie sie so sagen, die Neapolitaner. Genau, also Pizza, das hat es gerade gestern gegeben. Das ist bei uns auch immer ein Highlight.
Und das Geheimnis da?
Der Pizza?
Echten Neapolitanisch.
Genau, also alle Geheimnisse darf ich nicht verraten, das habe ich unterschrieben, ehrlich gesagt. Aber das natürlich, das ist ein offenes Geheimnis, die lange Teigführung, der Teig, der muss schon 24 Stunden gehen. Sehr, sehr wenig Germ, also ungefähr 1 Gramm Germ für 1 Kilo Mehl. Klingt unglaublich, aber das ist dann perfekt.
Und viele haben ja das Problem, wenn sie zu Hause Pizza machen, dass das sehr nass wird alles miteinander.
Wir machen die Pizza auf dem Grill, also auf einem Pizzastein, der sehr, sehr heiß ist. Also ausschlaggebend ist auf jeden Fall die Temperatur. 300 Grad wäre schon gut. Im Backrohr, also ich kann 300 Grad im Backrohr, habe es aber dort noch nie ausprobiert, ob das wirklich auch so wird, weil ich eben diesen Pizzastein am Grill habe. Das ist für das perfekte Ergebnis schon wichtig.
Israel? Da gibt es ja ganz viele exotische Gewürze, die unser Gaumen jetzt gar nicht so gewöhnt ist. Kochst du da gerne mit so ganz exotischen Gewürzen, wenn du solche Speisen machst?
Ja, ich finde es gar nicht so exotisch. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Gewürze, auch teilweise mitgebracht von Reisen, aber auch da gekauft bei uns. Ja, versuche ich sehr authentisch zu kochen. Nicht nur ich, sondern eben mein Mann kocht sehr gut Indisch zum Beispiel. Das haben wir daheim. Tatsächlich, ja. Und darum ist es für uns auch gar nicht schwierig, sehr spontan zu kochen, weil wir ganz vieles einfach daheim haben.
Was würdest du sagen, was an Gewürzen unbedingt dazugehört, außer Pfeffer, Salz und das, was man aus dieser normalen, unter Anführungszeichen normalen Küche hat, damit es ein bisschen
Pep
kriegt?
Ja. Ja, also die Geschmäcker sind natürlich verschieden. Ich koche sehr gern mit Kräutern. Ich habe keinen Garten leider, aber eine Terrasse, die sehr gut bestückt ist mit sehr vielen verschiedenen Kräutern, die ich auch trockne. Ich könnte niemals ohne Oregano. Das verwende ich für sehr vieles. Oregano ist auch in der nahöstlichen Küche sehr verbreitet. Ich liebe Kreuzkümmel, also Kumin. Könnte ich mir auch nicht wegdenken, ehrlich gesagt. Mein Mann liebt es gern scharf. Der mag natürlich Chili und in verschiedenen Ausprägungen von Schärfegraden haben wir da mehrere verschiedene daheim. Aber ganz ehrlich, ich liebe Salz. Und meine Mama würde jetzt schimpfen, weil die sagt immer, tu nicht so fest salzen, das ist nicht gesund. Stimmt natürlich. Aber ich habe auch verschiedene Salze, die auch unterschiedlich salzig schmecken. Und das liebe ich total. Also ohne Salz, es schmeckt einfach nicht. Ich koche fürs Kind und das auch noch salzfrei. Da ist ja noch nicht mal ein Jahr. Und dann, wenn ich das probiere, denke ich mir, ja, okay, du Arme. Schmeckt einfach wirklich nicht so gut. Aber naja, der kennt es ja nicht anders und es ist einfach ja, gesünder so.
Würdest du sagen, du legst da schon sehr großen Wert aufs gesunde Essen?
Ja, das wäre jetzt gelogen, wenn ich ja sagen würde, weil ich esse sehr gern Süßigkeiten natürlich und ich backe auch gern, aber nicht so häufig, wie es den Anschein macht. Wir haben die Gemüsekiste abonniert. Wir versuchen möglichst viel Gemüse und vegetarisch zu essen und zu kochen. Es gibt Fleisch, aber nur aus Vorarlberg, wenn möglich, in Bioqualität, wenn möglich. Es gibt's ja nicht überall. Schweinefleisch zum Beispiel, das ist ja total schwierig. Huhn auch. Genau, deswegen gibt es einfach nicht so oft. Und wenn, dann von da. Wir versuchen, wie eben Gemüse, das ist schon wichtig, ausgewogene Ernährung auf jeden Fall. Aber ich trinke natürlich nicht jeden Tag einen grünen Smoothie. Ich finde das auch nicht besonders lecker und auch nicht so gesund, nicht unbedingt. Ja, ich glaube, es kommt einfach so auf dieses gesunde Mittelmaß an. Und eine Zimtschnecke würde ich jetzt ehrlich gesagt wahrscheinlich niemals von der Tischkante stoßen. So ehrlich muss ich sein.
Ja. Gesundheit hat ja auch mit Umfeld zu tun.
Und mit Wohlbefinden einfach Gedanken auch. Und wenn man sich jetzt, es gibt Menschen, denen fällt das sehr leicht. Wenn es für mich aber jetzt nur Verzicht bedeuten würde, dann ja, wäre es einfach auch nicht das Richtige und nicht authentisch.
Mein ganz persönlicher Radio-Ansichten-Blog gibt's immer am Schluss der Sendung als kleines Dankeschön für die Zeit. Liebe Nadine, wir hatten es heute vom Glück. Dieses wunderbare Gefühl, das sich so schwer beschreiben lässt und doch jeder so gut kennt. Was bedeutet für dich Glück?
Familie wäre das Erste, was mir einfällt. Freiheit irgendwie auch so zu reisen wäre jetzt für mich wichtig, weil ich denke, dass das den Horizont erweitert. Das hoffe ich auch, dass mein Kind irgendwie so mitgeben kann. Das wäre mir sehr wichtig, irgendwie andere Kulturen kennenzulernen. Natürlich auch in den Nachbarländern, ja, aber durchaus auch gern weiter weg. Ja, das finde ich schon wichtig. Familie, Freunde, Reisen, open-minded ist irgendwie so dieses Schlagwort, das für mich ganz wichtig ist.
Ich bin mir sicher, dass sich so manche Küche nach diesem Gespräch in eine Art Glücklichmacherei verwandelt, mit ganz viel Abwechslung auf dem Speiseplan, so manche kreative Bastelei als Tischdeko und sehr, sehr viel Lust, Neues auszuprobieren. Inspirationen gibt's auf deiner Homepage www.dieglücklichmacherei.com oder auf Instagram oder anderen sozialen Netzwerken. So danke ich fürs Dabeisein, wünsche ganz viel Glück im 2021er und alles Liebe, Uli von Delft.